Lasst uns kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du das Wort bist und dass du in unser Herz reden möchtest, hier und heute. Und danke, dass du das tust. Amen. Ja, wir haben letzte Woche schon angefangen. Hier ist es schon angeteasert. Es ging um Glaubenshelden. Pünktlich zur Fastenzeit, ganz zufällig, ging es los. Glaubensheldin Esther. Und ja, war sehr spannend. Was mir letzte Woche tatsächlich hängen geblieben ist, die Esther ist erst zu ihrem König der Welt gegangen, bevor sie zu dem weltlichen König gegangen ist. Und mit Königen geht es heute auch ein bisschen weiter. Und ich habe gedacht, erstmal vielleicht müssen wir darüber reden, warum machen wir so eine kleine Predigtreihe über Glaubenshelden, über Helden überhaupt. Logischerweise, weil es um Glauben geht. Und da habe ich gedacht, ist es sinnvoll, vielleicht nochmal kurz zu erklären, was ist denn eigentlich Glaube? Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, Hebräer 11,1 aufschlagen oder vielleicht habt ihr das auch schon so vor Augen. Das ist nicht heute unsere Bibelstelle, aber da wird nochmal erklärt. Da heißt es nämlich, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen Hoffnung stärken, wir wollen, dass man Zweifel damit besiegen kann mit diesem Glaube. Und das Spannende ist, Hebräer 11 zeigt ganz viele Menschen, die keinesfalls perfekt waren. Die nennt Paulus dann nämlich dann, da redet er von großen Glaubenshelden. Und da geht es darum, dass Menschen Gott vertrauen. Das ist tatsächlich auch mein Heldenbild. Für mich sind Leute Helden im wahrsten Sinne des Wortes Menschen, die viel Vertrauen haben. Nicht nur in ihre eigenen Fähigkeiten, sondern auch in die Instanz, die ihnen die Fähigkeit gegeben hat. Und das ist unweigerlich Gott. Und dass es auch um Helden gehen kann, die man eher nicht so kennt, wird man heute sehen, weil ich habe extra gedacht, wir reden mal über jemanden, den man einfach nicht so gut kennt. Und auch da ist es ja wie in echt, weil die echten, wahrhaften Helden, die nimmt ja keiner wahr. Das sind ja nicht die, die hier mit Superman-T-Shirt durch die Straße laufen, sondern die echten Helden sind die, die so unauffällig sind. Und eine Person, die ich euch und jetzt vorstellen will, ist Uriah. Uriah könnte so ausgesehen haben. Moment, eigentlich müsste das gehen. Wenn nicht, klick's einfach weiter. Oder ich klicke hier drauf. Ja. Könnte so ausgesehen haben, meint irgend so eine KI. Vielleicht hat die auch einfach nur sich was überlegt. Aber ich sag mal so, sieht schon ein bisschen aus wie ein Held. Aber wir wollen mal näher schauen, wer ist denn Uriah eigentlich? Man kann tatsächlich sagen, es ist jemand, den man wirklich Held nennen darf. Er hat sogar von der Bibel persönlich in manchen Übersetzungen so den Titel Held oder in den kleinen Überschriften wird das auch gern so genommen. Er ist jemand, der quasi unter dem erfolgreichsten Herrscher Israels gedient hat, unter König David. Er hat quasi in einer Elitegruppe gedient. Das ist ja unheimlich faszinierend, gerade für Männer, so Typen, die so ein bisschen geheimnisvoll sind und wahrscheinlich brachial, kräftig und schlau und alles irgendwie zusammen. Und genau solche Typen gibt es tatsächlich. Man kann das nachlesen im 2. Samuel 23. Da wird explizit auf die Helden Davids eingegangen. Das sind über 30 Stück. Da gibt es nochmal so Abspaltungen von noch spezielleren Helden unter den Helden, die krasse Sachen direkt mit David gemacht haben, die in Feindesland eingedrungen sind, nur zu zweit, zu dritt dort irgendwas gemacht haben, wieder zurück. Und also total verrückt. Da gibt es Typen, die haben mit Löwen gekämpft. Da hat einer mit einem Speer 300 Leute niedergestreckt. Also wenn ihr das lest, dann merkt ihr, wow, ein bisschen martialisch, aber offensichtlich sehen so Helden aus. Und der Uriah wird auch an dieser Stelle mit genannt. Das ist ganz spannend. Über ihn wird aber nicht gesagt, was er gekämpft hat und wie. Aber offensichtlich hat er gekämpft, weil sonst wäre er da nicht genannt. Aber wir erfahren an einer anderen Stelle im Samuel 11, noch andere Dinge über den Uriah, zum Beispiel, dass der Uriah eine wunderschöne Frau hat. Und diese hübsche Frau, die hat nicht nur dem Uriah gefallen, sondern dem König David. Und er hat so viel Gefallen an ihr gefunden, dass er quasi mit ihr fremdgegangen ist. Und genau das wollen wir uns jetzt mal anhören. Wir lesen Bibelstelle 2. Samuel 11, die Verse 1 bis 15 und ich finde, es liest sich ein bisschen wie ein Krimi, deshalb wird das eigentlich auch nicht langweilig, auch wenn es eine längere Textstelle ist. Aber ich lade euch ein, mitzulesen, mitzuhören und dann geht's weiter. Wir hören hoffentlich ab jetzt
Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen. Und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und David sandte hin und ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen,
ich bin schwanger geworden.
David aber sandte zu Joab,
sende zu mir Uriah, den Hethiter.
Und Joab sandte Uriah zu David. Und als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es mit Joab und mit dem Heer und mit dem Krieg gut stünde. Und David sprach zu Uriah,
geh hinab in dein Haus und wasch deine Füße.
Und als Uriah aus des Königshaus hinausging, wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Aber Uriah legte sich schlafen vor der Tür des Königshauses, wo alle Kriegsleute seines Herrn lagen, und ging nicht hinab in sein Haus. Als man aber David ansagte,
Uriah ist nicht hinab in sein Haus gegangen,
sprach David zu ihm,
bist du nicht von weit hergekommen? Warum bist du nicht hinab in dein Haus gegangen?
Uriah aber sprach zu David,
die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten. Und Joab, mein Herr und meines Herrn Kriegsleute liegen auf freiem Felde. Und ich sollte in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr der Herr lebt und so wahr du lebst. Ich tue so etwas nicht.
David sprach zu Uriah,
bleib heute hier. Morgen will ich dich gehen lassen.
So blieb Uriah in Jerusalem an diesem Tage und auch am nächsten. Und David lud ihn ein, so dass er bei ihm aß und trank und machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich schlafen zu legen, auf sein Lager bei den Männern seines Herrn und ging nicht hinab in sein Haus. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. Er schrieb aber in dem Brief,
stellt Uriah vorne hin, wo der Kampf am härtesten ist, und zieht euch hinter ihm zurück, dass er erschlagen werde und sterbe.
Genauso kam es auch, Uriah ist gestorben. Eine Stelle, die mich tatsächlich schon lange bewegt, und immer wenn ich an Helden denke, habe ich immer an Uriah gedacht, deshalb konnte ich es mir nicht verkneifen, heute darüber zu reden. Eine Stelle, wo wir ganz viel drüber reden können, ich versuche mich trotzdem immer wieder auf den Uriah zu beschränken und habe so gedacht, wie kann man diesen Mann beschreiben? Und ich habe gedacht, integer ist so ein Wort, ist nicht ganz so geläufig, aber das beschreibt diesen Menschen unheimlich gut. Das ist jemand, der sich hat nichts zu Schulden kommen lassen, der unbescholten ist, moralisch einwandfrei, der auch unbestechlich ist. Und wir müssen aber erst mal schauen, David macht was ungeheuerlich Dummes. Also das bringt ja quasi den Uriah erst auf den Plan. Der erste Punkt ist, er hat Langeweile, also er ist sozusagen als König gelangweilt, obwohl sein Land im Krieg ist, und er steht in der Position so, dass er auf diese Frau runterschauen kann. Und das ist spannend, weil er in zweierlei Hinsicht eine gehobene Position hat, einmal als König und einmal als einer, der eben auf dem Dach steht und diese Frau beobachtet. Und zwei Sachen, finde ich, sind da erstmal schiefgelaufen. Die erste ist, warum hat er nichts zu tun? Warum kämpft er nicht? Warum langweilt er sich? Und die zweite Sache ist, sein Anspruch als König hat Grenzen und auch er überschreitet diese Grenzen. Er hat eine Selbstüberschätzung. Er nimmt sich selbst viel größer wahr, als er ist. Und ich finde das immer gefährlich, wenn Regierung das tut. Keine Angst, ich schweife jetzt nicht ab. Aber auch unser Bundeskanzler hat mal gesagt, es darf keine roten Grenzen und Linien mehr geben. Und ich glaube immer, wenn Regierung das sagt und wenn auch Könige das leben, dann ist es immer ziemlich gefährlich. Und auch das sehen wir bei David. Er denkt, er kann sich alles erlauben, er kann sich alles nehmen. Und beim drüber nachdenken ist mir auch aufgefallen, gerade es geht ja um Ehebruch, es geht ja quasi um sexuelle Gelüste. Und auch da habe ich festgestellt, dass das somit der häufigste Grund ist, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, pornografiesüchtig, aber auch andere sexuelle Ausschweifungen, haben oft damit zu tun, dass Menschen in gewisser Weise gelangweilt sind, dass sie ein bisschen planlos sind, dass sie auch so eine Selbstüberschätzung haben im Sinne von, ich habe eigentlich alles im Griff, ich kann das alles kontrollieren, ich halte das alles so, dass es passt. Und eigentlich fehlt ihnen tatsächlich das größere Ziel vor Augen. Die dummen Gedanken bekommen Raum, wenn andere Gedanken weichen, zum Beispiel wie bei David, die Gedanken über das Reich von Israel, über das, was er eigentlich als Aufgabe bekommen hat. David bekommt diese Gedanken, weil andere Leute für das Wohl sorgen und er so ein bisschen fein raus ist. Und am Ende von diesem Kapitel lesen wir, das ist so ein ganz starker Vers, finde ich, da heißt es, aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Man merkt, da ist etwas ganz gewaltig schiefgelaufen. Und Uria bildet so das gewisse Gegenstück. Er war nicht planlos und er war auch nicht gelangweilt. Man hat den Eindruck, der hat eigentlich richtig zu tun, der hat gar keine Zeit jetzt da auf solche Sachen, die der David da ihm vorschlägt. Er hat einen Auftrag zu erledigen. Sie sollen diese Stadt Raba belagern. Er steht im Auftrag seines Volkes, aber auch ganz klar seines Königs. Also er ist nicht einfach nur rebellisch, sondern er weiß ganz klar, David ist mein König. Und er hat natürlich noch Männer unter sich. Die ganzen Helden von David zeichnete das aus, dass die quasi einzelne Heere befähigt haben. Also er hatte natürlich auch ganz viel Verantwortung für andere Menschen. Und ich werde heute immer wieder Parallelen ziehen zwischen dem Reich, dem Himmelreich, die Botschaft, die Jesus hauptsächlich hatte. Also wenn ihr guckt, was Jesus gepredigt hat, dann wird klar, er hat über das Himmelreich, was nahe herbeikommt, gepredigt. Immer und immer wieder. Und ich finde es ganz spannend, wie das zusammenpasst mit dem Volk Israel, mit dem Volk, was einen ganz besonderen Platz vor Gott hat. Das eine, das Himmelreich, das ist im Entstehen in der geistlichen Welt und es bricht sich sozusagen stückweise in unsere reale Welt. Und dazu parallel und so ein bisschen auch gegensätzlich parallel verläuft eigentlich dieses Volk Israel. Das Volk Israel ist real und diese Menschen in diesem Volk, die versucht Gott zu erreichen, indem er in ihr Herz spricht, indem er ihnen versucht zu erklären, dass diese geistliche Welt in ihrer irdischen Welt sich dort zeigt. Das finde ich ganz spannend, wie diese beiden Sachen miteinander einhergehen. Und wir Christen, Menschen, die quasi ganz nah in und an Jesus sind, wir bringen diese Jesus-Beziehung, so wie er sagt, als Himmelreich auf diese Erde, in diese Welt. Und genau solche Menschen sollen wir sein, dass wir dieses Licht in diese Welt bringen. Und natürlich sind wir nicht frei von Sünde, aber uns ist es so ein bisschen aufgetragen, dieses Reich auszubreiten. Jetzt natürlich die Frage, wie soll das gehen? Der Uria hat gekämpft, was sollen wir denn tun, dass sich dieses Reich Bahn bricht? Es hilft uns vielleicht, indem wir weiter auf Uria schauen. Auch der war quasi in einer Situation, die ich immer wieder bei mir finde. Und zwar, er war abhängig in einem System. Das heißt, er hatte einen König, der hatte ein Königreich und er hat dem gedient und er konnte da nicht einfach sagen, ich steige da jetzt komplett aus. Aber ich finde, und das zeichnet so einen integeren Mann aus, der hat eine klare Haltung, der hat Stehvermögen, der sagt einfach, nee, da gehe ich nicht mit. Ich bin für das, was Gott will, ich will für sein Volk kämpfen, aber ich bin nicht irgendwie der Hampelmann, sondern ich habe klare Verantwortungen und zu denen stehe ich. Und das ist ganz spannend, das tut er auch in dem Moment, wo der große Held David sich in seinen eigenen Gelüsten verfängt. Und ganz spannend, wir haben ja eine kleine Predigtreihe, der große Held David ist trotzdem noch ein großer Held. Dazu nächste Woche mehr, warum das so ist. Aber an dieser Stelle verfängt er sich und er kommt tatsächlich zu Fall. Wie das dann weitergeht, kann man schon mal spoilern für nächste Woche. Aber wir wollen mal auf den Uria schauen und da hilft es ganz dolle auch in Bibel auf Namen zu schauen. Und zwar Uria heißt Ur, Feuer, Glut und Ja steht für Herr. Also man könnte sagen, eine gute Übersetzung wäre mein Licht, ist der Herr. Und genau das passt zu diesem Mann, wo man auch sagen kann, der ist wie Glut, so wie Metall, was geschmolzen wird, was geläutert wird und was diesen ganzen Dreck rausspült und nur noch reines Gutes übrig bleibt. Das ist so wie Licht, was in die Finsternis kommt und aufdeckt. Das ist das, was Uria im Namen hat. Uria hat sich nicht verführen lassen. David wollte nämlich sehr gern die Möglichkeit nutzen, dass er zu seiner Frau geht und unbedingt irgendwie am besten mit ihr schläft, dass das ganze Ding nicht auffällt. Und er hat sich nicht darauf eingelassen. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, Raphael, du sagst, er soll sich nicht verführen lassen. Jetzt mal ehrlich, es ist ja seine eigene Frau. Also das ist doch sein gutes Recht. Erstens sagt sein König und zweitens ist er auch als treuer Ehemann, muss man auch zu seiner Frau gehen. Wie passt das jetzt zusammen? Ich finde es ganz spannend, warum David das natürlich initiiert. Ganz klar, dem geht es eigentlich gar nicht in dem Uria. Der will dem auch nichts Gutes tun. Der hat ein ganz klares Kalkül. Und natürlich will er ihn verführen. Mit Geschenken, wir haben es gelesen, mit Alkohol. Er versucht eigentlich alles zu tun. Also man kann schon sagen, verführen doch. Mich hat fasziniert, dass sich Uria auf das Wesentliche fokussiert hat. Er hat sich nicht ablenken lassen. Er widerspricht auch nicht einfach und pöbelt rum und sagt, nee, kannst du mal vergessen, sondern er hat immer, finde ich, eine gewisse Würde, die er dabei ausstrahlt und eine gewisse Klarheit, eine klare Haltung. Und das führt mich zum ersten Punkt heute, Konzentration auf das Wesentliche. Wir wissen nicht, ob er was geahnt hat. Wir wissen es wirklich nicht. Vielleicht hat er irgendwie von irgendjemandem gehört, dass David vielleicht, wir wissen es wirklich nicht. Fakt ist, er hat eine ganz klare Haltung und er macht keine halben Sachen. Und das Spannende ist auch, wenn er den Stammbaum liest von Jesus. Jesus ist ja quasi, wenn man so will, ist der Josef, der Vater von Jesus, aber natürlich nur in der Theorie, weil Gott sei Dank hat Gott einen Strich darunter gemacht und diesen Stammbaum, der einen gruseln lässt, wo auch eben durch Ehebruch und sonst was Könige entstanden sind. Aber wenn man diesen Stammbaum, diesen königlichen von Jesus weiterliest, dann ist da die Rede von der Frau des Urias. Also man nennt die Frau gar nicht mit Namen, sondern der Uria hat doch so eine Aufrichtigkeit, dass da von Uria die Rede ist, obwohl der gar nichts in dem Stammbaum direkt zu suchen hat, sondern es ja eigentlich viel mehr um die Batseba geht. Also Uria steht für Kampf, für Aufrichtigkeit und er weiß um das Wesentliche, worum es ihm geht. Und er entscheidet sich und macht keine halben Sachen. Und da will ich euch mit hineinnehmen und euch dazu bringen, dass ihr euch mit hinterfragt, mit mir zusammen. Weißt du, was deine wesentlichen Sachen sind in deinem Leben? Was ist jetzt gerade dran? Wo soll dein Fokus liegen? Mir ist zuerst Prediger 3 eingefallen, alles hat seine Zeit. Und das ist für mich ein sehr weiser Vers. Es gibt Sachen in deinem Leben, die haben Zeit und dann gibt es wieder Momente, wo du sagst, das hatte früher Zeit und es ist jetzt nicht mehr dran. Und natürlich fallen uns da viele Dinge ein. So, wenn ich mal so ein normales Leben sehe, dann hat das immer irgendwie auch was mit Beziehungen zu tun, manchmal auch mit materiellen Dingen, mit denen man sich beschäftigen muss, mit Haus, mit Wohnungen. Und dann gibt es immer so Phasen, wo das verschiedene Prioritäten hat, logisch. Das geht allen Menschen so, auch Menschen, die gar nicht mit Jesus irgendwas zu tun haben. Aber nochmal zurück zu unserem Himmelreich. Angenommen, wir glauben wirklich, was da steht. Angenommen, wir glauben wirklich, dass Jesus Recht hat mit dem, mit mir fängt es an, das Himmelreich hier auf Erden. Würden wir mitgehen mit einem meiner Lieblingsbibelverse, Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Würden wir das auch so sehen? Würden wir die Priorität wirklich komplett darauf legen, unsere ganze Energie da reinsetzen? Und dann ist es natürlich schon so, dass es auch innerhalb dieses Himmelreichs, wenn ich Gemeinde sehe, ist das unheimlich vielfältig, ganz verschiedene Aufgaben gibt. Da gibt es auch verschiedene Prioritäten und ich finde, da passt das schon sehr gut, auch wie wir letzte Woche gehört haben, Dinge versuchen mal auszublenden, vielleicht mal zu fasten, aber vielleicht auch manchmal einfach Stille zu halten und sich zu überlegen, was ist denn jetzt dran? Was ist denn jetzt wirklich dran? Was ist denn das Wesentliche? Und Uria hat das gewusst, Gott hat zu ihm gesprochen und er hat es dann auch getan. Er hat nicht nur überlegt, sondern er hat ganz klar daraus Konsequenzen gezogen. Und das Spannende ist, das Neue Testament spricht ja nicht wirklich von Kriegen, die wir führen sollen, aber es beschreibt einen geistlichen Kampf. der dauernd stattfindet. Und das ist schon auch verrückt, dass Jesus uns, seine Nachfolger, in so einen Kampf auch direkt reinführt. In unterschiedliche Stellen, an unterschiedliche Orte werden wir tatsächlich manchmal so konkret wie in eine richtige Schlacht reingeführt. Und dazu gibt er uns eine geistliche Waffenrüstung, auch das kennt ihr vielleicht aus Epheser 6. Aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern mir geht es jetzt im zweiten Punkt, der erste war ja Konzentration auf das Wesentliche, geht es jetzt im zweiten Punkt eher um die Art und Weise, wie man kämpft. Und zwar ist es das Treusein im Dienst. Uria war Soldat, er war kein einfacher Soldat, das muss man zugeben, aber ich bin mir sicher, er hat mal als einfacher Soldat angefangen. Das geht nicht anders, du fängst immer ganz unten an, du fängst immer an, durch den Matsch zu kriechen, bevor du über andere irgendwas bestimmst. Das ist auch, hat auch seinen Sinn. Und das Spannende, was für mich so Uria bezeichnet ist, dass er treu war. Und auch bei uns ist es so, es geht gar nicht so sehr darum, was wir tun, auch nicht in Gemeinde oder irgendwelche tollen, besonderen Dinge, die alle sehen, sondern es geht eigentlich darum, wie du Dinge tust und dass du Dinge in Treue tust. Und er wusste als Soldat, dass fehlende Zielstrebigkeit und auch fehlende Treue, die sind gefährlich. Erstens für einen selber und natürlich auch als Vorbildrolle für deine Untergebenen, für deine Männer. Das kann große Gefahren mit sich bringen, wenn du untreu wirst, wenn die Leute merken, du bist nicht authentisch, dann nimmt dich keiner mehr ernst und es ist nichts schlimmer, als in einer Armee zu sein, wo man nicht ernst genommen wird. Und das Spannende ist, dass Treue sehr unspektakulär ist. Auch in unserer Zeit ist das nicht wirklich ein Thema, was groß Beliebtheit hat. Und das Spannende ist auch noch, dass die einfache Treue von Uria es vereitelt hat, dass Davids Bestreben sozusagen seine Sünde zu verheimlichen es verhindert haben. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass Treue zwar unspektakulär ist, aber für Sünde etwas ganz Problematisches. Treue heißt Vertrauen zu haben und auch zur Verantwortung zu stehen, von seiner Aufgabe nicht abzulassen. Und das ist tatsächlich für Sünde immer ein Problem. Und da stehen wir Christen genau da wie der Uria. Wir sollen treu sein in der Nachfolge zu Jesus und wir können genau mit demselben Vertrauen zu Jesus andere bestärken und tatsächlich Sünde aufdecken und damit Wahrheit ans Licht bringen. Das Problem ist aber, bevor sichtbar wird, was die Sünde da alles getan hat, wird sie meistens noch viel größer. Sünde ist wie so ein Schneeball, immer mehr zur Lawine wird und immer größer. Weil Uria so treu war, war es David, der zu seiner Sünde quasi noch zusätzlich Sünden hinzugefügt hat und gedacht hat, Mensch, ich mache das einfach so, ich begünstige den Joab, den oberen Heeresführer, ich tue den instruieren und ich stelle den Uria an die erste Reihe und dann wird er durch die Ammoniter umgebracht und dann haben wir das alles geregelt. Also durch die Treue von Uria ist die Sache eigentlich noch viel schlimmer geworden. Wir lösen tatsächlich nicht gleich Probleme mit Treue, sondern wir werden dadurch vielleicht noch erst recht benachteiligt und bekommen dadurch erst recht noch Probleme. Und das ist natürlich dann in so einer Gesellschaft auch überhaupt nicht mehr populär. Da ist Treue eigentlich eher hinderlich tatsächlich. Da bindet man sich irgendwas ans Bein, was einen vielleicht verlangsamt, was einen unflexibel macht. Und das Spannende ist, Treue hat ja was mit Selbstverleugnen zu tun. Und ich kenne viele, die haben echt ein Problem mit dem Satz, nimm dein Kreuz auf dich und verleugne dich selbst. Aber genau da wird Treue beschrieben. Mit Blick auf den anderen zu leben. Ehe, finde ich, ist auch in der Bibel der Inbegriff von Treue. Und unsere Gesellschaft hat auch deshalb so ein großes Problem damit, weil das natürlich logisch ist. Wenn Menschen damit nicht mehr so viel anfangen können und es eher hinderlich sehen, dann ist auch das Thema Ehe eben ein Problem und auch das nicht mehr unbedingt attraktiv. Das ist in einer hedonistischen Gesellschaft, wenn man so möchte, also eine Gesellschaft, die darauf aus ist, Glück zu haben, Genuss zu haben, sich selbst und seine Freude im Mittelpunkt zu haben, ist das tatsächlich normal. Aber Gott sagt ganz klar, das ist nicht normal. Ich habe das mir von Grund auf anders gedacht. Da ist kein Platz für Selbstverleugnung und deshalb ist es einfach nicht populär. Und wenn wir ehrlich und aufrichtig sind, wenn wir das Leben in so einer, in einer Welt, die das unpopulär findet, dann bekommen wir tatsächlich richtig Probleme. Und auch wir erleben durch Treue erst richtig große Versuchungen. Und ich habe auch manchmal den Eindruck, umso mehr Treue man versucht zu leben und dazu steht, umso heftiger sind die Versuchungen, weil natürlich, hat es gesagt, die Sünde, für die ist das ein Problem und der Teufel will das natürlich verhindern. Und wir merken auch, dass David besonders da, wo er es nicht dachte, er ist das Gegenteil von wachsam, versucht der Teufel, diese Stelle zu finden und ihn zu Fall zu bringen. Und in dem Fall lässt sich der Uria sogar sein Leben geben, weil er für seine Überzeugung einsteht, weil er für sein Land kämpft, weil er seinem König und seinen Männern treu ist, tatsächlich. Und auch das haben die Jünger erlebt. Ich lese Apostelgeschichte gerade einfach so in meiner Bibel lese und habe festgestellt, wie verrückt ist das. Die fangen an, eingesperrt zu werden und dann gehen die wieder raus und erzählen wieder von Jesus und dann sagen die, ihr könnt das nicht machen, wir müssten euch mal noch auspeitschen. Und dann sagen die, ja, wir würden aber trotzdem weiter von Jesus erzählen. Und du merkst richtig, diese Treue, die die zu Jesus haben, die bringt die regelrecht in Rage. Und weil die so treu sind, wollen die am Ende wirklich auch den Johannes und den Petrus umbringen. Und das bringt mich zum letzten Punkt, die Frucht, die man nicht sieht. Man will doch das Gute sehen, das ist doch das, was wir wollen und wir wollen auch nicht sterben, wir wollen doch das Gute einfach sehen und nicht irgendwann, wenn wir nicht mehr hier sind, irgendwas Gutes verursacht haben. Jeder von uns will ja nicht einfach vergänglich sein, das steckt ja ganz tief in uns drin. Wir sind doch auf Ewigkeit hin angelegt, das weiß jeder, auch jeder Mensch, der Jesus noch nicht kennt. Und spannend ist auch, die Tendenz zu erleben, wie Gesellschaft versucht, sich dagegen zu stellen. Ob das der Transhumanismus ist, wenn man sich damit mal beschäftigt, wie krass Bestrebungen existieren auf allen möglichen politischen und wissenschaftlichen Ebenen, wo man Mensch und Maschine verschmelzen will, dass man doch ewig lebt, dass das irgendwie Gesundheit und diese Industrie, die dahinter steckt, versucht, genau das zu tun, am besten den Mensch unendlich lang leben lassen. Aber auch im eigenen Leben merkt man, Hauptsache gesund. Wir wollen nicht, dass irgendwas daran rüttelt. Und ich finde, was da auch mit reinspielt, das fällt mir auch manchmal auf, wenn große, starke Männer dabei sind, wenn ein Kind zur Welt kommt und sie wirklich so getroffen sind. Und ich habe mir so gedacht, woran liegt das? Dass er selber so ein bisschen erlebt. Und habe gedacht, das liegt wahrscheinlich daran, dass deine Gedanken, deine Ideen, deine kreative Schöpfung, all das, willst du nicht, dass es verloren geht? Du hast irgendwie jemanden, dem du das weitergibst. Auch da ist so dieser Ewigkeitsgedanke, dass du was von dir weitergibst und dass es irgendwie weitergeht. Und auch so ist es bei dem Uria. Urias Kampf war nicht sinnlos. Der wusste, dieses Volk hat Zusagen, der redet vom Zelt. Der wusste genau, diese Stiftshütte, die gehört in den Tempel. Und da ist noch nicht absehbar gewesen. Und solange dieses Ding noch nicht da ist, wo es hingehört, da bin ich hier noch im Kampf, da kann ich hier nicht einfach. Also er wusste genau um die Zusagen, die das Volk Israel hatte. Sein Volk hat Zusagen wie kein anderes. Und uns Christen geht es genauso. Wir Christen, wir haben Zusagen wie kein anderer. Und so viele Menschen, und das trifft gerade, finde ich, die Treuen und Gerechten, die haben den Segen nicht erleben können. Die haben Bruchteile oder manchmal so ein Antlitz davon gesehen, aber die haben sich auf den Zusagen immer wieder draufstellen müssen von Gott und haben ihm vertraut, aber die haben das Große, was darunter alles kam, oft nicht gesehen. Und ein Beispiel will ich euch nennen, weil das sind so Leute, also ich finde grundsätzlich Christen, Menschen, die für ihren Herrn gestorben sind, sehr spannend in ihrer Biografie und einer davon ist Traugott Hahn. Er war Pastor und Professor in Ostpreußen, genauer gesagt war er in Dopart in Estland, also heute Tartu. Das war alles mal deutsch und das waren teilweise Gegenden, da waren richtig krass fromme Leute, so will man das mal sagen, so ostpreußischer Natur. Und die haben dieses Land eigentlich echt krass geprägt und auch das, was wir heute alles finden, werden das gleich sehen, so ein bisschen. Auf jeden Fall ist dieser Traugott Hahn dort und Ende des Ersten Weltkrieges sind dort die Kommunisten einmarschiert. Das haben auch so im Geschichtsunterricht, fand ich, war das eher nicht so Thema, aber es ist eigentlich völlig krank, was dort abgemassakert wurde. Alles, was Richtung Religion ging, haben die dort niedergemetzelt, weil die mit ihrer Ideologie dort einfach nur Tatsachen schaffen wollten. Und auch Der Traugott hat gedacht, was tun? Meine ganzen Pastorenkollegen sind eigentlich so gut wie alle geflohen. Er hat 4 Kinder, eine Frau und eigentlich wollten sie gehen. Und er wollte seine Gemeinde alleine lassen und seine Frau liest Johannes 10 in der Nacht, wo sie sich entscheiden wollten. Und Johannes 10 ist die Stelle, wo es um den guten Hirten geht und um den Mietling. Der Hirte, der ausreißt, wenn der Wolf kommt und sich auf die Schafe stürzt und sie zerstreut. Und er merkt, wenn ich jetzt gehe, dann bin ich der Mietling. Das bekommt er durch seine Frau gesagt. Und es wird so sein, dass er dort bleibt, seine Frau und seine Kinder gehen. Er kümmert sich dort um die Gemeinde und wenige Wochen später wird er dort von den Kommunisten erschossen. Und man könnte sich jetzt denken, was für sinnloses Zeug. Der hätte doch einfach dort bleiben können. Aber ganz spannend, als Hans Leiche aus dem Mordkeller in sein geliebtes Pfarrhaus getragen wurde und aufgebahrt war, trat eine Frau, deren Mann auch ermordet worden war, an die Leiche Hans heran, streichelte die Hand des Toten und sagte immer und immer wieder aufs Neue tief ergriffen, Ströme des Segens, Herr, Ströme des Segens sind aus ihm ausgegangen, die Ewigkeit wird sie offenbaren. Und das war der Grabstein, den man heute noch anschauen kann, ganz unauffälliger kleiner Grabstein in der Nähe der Universität in Estland. Eine Gemeinde, die ganz klein war, die aber zutiefst davon gezehrt hat, was er an Seelsorge dort getan hat. Und wir werden es nicht so recht erkennen, aber der Segen, wenn man ihn irgendwie sichtbar machen könnte, ist enorm, ist riesengroß. Und auch zu seiner Familie könnte man sagen, was soll aus dieser Familie werden? Er hat 4 Kinder. Wie soll das gehen, dass die Kinder überhaupt ordentlich groß geworden sind? Sein Sohn, einer seiner Söhne, ist Hilfsprediger und Mitgründer der Bruderschaft gewesen. Die haben Vikare der bekannten Kirche ausgebildet. Er ist später in Baden-Württemberg Kultusminister geworden. Er war dann sogar Europaabgeordneter und hat dieses Land zutiefst geprägt mit nicht nur christlichen Werten, sondern mit einem christlichen Leben, mit einem Vater, der sein Leben für Jesus gegeben hat. Spannend. Gott segnet da, wo Menschen treu sind. Treue zu Jesus wird immer wieder Frucht bringen. Das ist der Weinstock, der dran bleibt, der wird Frucht bringen. Das geht gar nicht anders, weil er einfach dran bleibt, weil er sich von ihm nähert. Aber mal ehrlich, wer denkt von uns da schon ans Sterben? Der Uriah mit sicher nicht. Der hat sogar die eigene Botschaft seines eigenen Todes seinem Heeresführer überbracht. Völlig abstrus. Er hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, dass er verraten wird. Und letztendlich hat ihn seine Aufrichtigkeit und seine Hingabe in den Tod geführt. Uriah hat das getan, wo er wusste, das ist jetzt dran, das will Gott von mir und das hat ihn in den Tod geführt. Ich bleibe treu, da wo ich weiß, hier will Gott mich haben, hier ist mein Platz. Da weiche ich nicht zurück. Das ist der Wunsch, den ich habe für mein Leben und das wünsche ich euch auch. Aber die Frage, die mir da so kam, das ist schon ein krasser Wunsch, aber ist es nicht so, dass uns das eigentlich alle erst in den richtigen, echten Tod führt? Ein Tod quasi, der durch Treue, also eine besondere Form von Vertrauen geprägt ist. Vertrauen, was ich durch das Hören und das Fokussierte mit Jesus geschenkt bekommen habe. Ein Tod, der tatsächlich Sinn macht, weil er konsequent ist und weil er auf Liebe basiert. Und da ist mir ein Bibelvers gekommen und das sind so die Bibelverse, wo Jesus am Anfang sagt, wahrlich oder Amen. Das sind immer die Verse, die man sich grundsätzlich anstreichen kann. Und zwar sagt Jesus da im Johannes 12, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde hineinfällt und erstirbt, so verbleibt es für sich allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es reiche Frucht. Genau, die Frage, finde ich, die wir uns Christen oft stellen, und da finde ich, sind wir schon relativ weit in unserer Gesellschaft, ist, wozu leben wir? Ich finde, das ist eine richtig tiefgründige Frage und die wird, finde ich, viel zu selten gestellt. Aber ich denke manchmal, die Frage ist noch viel krasser, wenn ich mich frage, wozu würde ich sterben? Ich finde, das lässt uns innerlich zusammenzucken und bringt aber gleichzeitig trotzdem das Wichtige zum Ausdruck. Wofür würden wir eigentlich sterben? Und da ist mir auch dieser Vers nochmal eben bewusst geworden, den ich gerade vorgelesen habe und auch im Bild bin seit ein paar Jahren so Kleingärtenbesitzer und dank meiner Frau habe ich auch Anteil daran, wenn Dinge wachsen in diesem Garten. Und da habe ich feststellen können, dass manchmal die Sachen, man sich freut, wenn man da was reinsät und dann ärgert man sich, wenn da trotzdem aber nichts aufgeht. Oder man denkt zumindest, da kommt was, aber es kommt nichts. Und so ähnlich ist das, wenn das Samenkorn nutzlos stirbt, weil irgendwie stirbt es ja trotzdem oder meistens verfault es dann, zumindest wenn man noch keine Ahnung hat und die Dinge zu nass sind, die Umgebung nicht stimmt, dann stirbt dieses Samenkorn irgendwie sinnlos. Es fault rum, es ist einfach in der falschen Umgebung. Und auch da hat Jesus schon ein paar coole Sachen gesagt mit dem vierfachen Acker. Auch da wusste er schon, die Umgebung muss passen. Und da bin ich eigentlich jetzt bei der Zusammenfassung. Wir sind berufen, mit der Konzentration auf das Wesentliche Gott nach seinem Willen zu fragen, ihn zu suchen und damit an den zu kommen, wo das Samenkorn eine gute Ausgangslage hat. Aber ganz ehrlich, eine gute Ausgangslage ist jetzt nicht immer die angenehme Umgebung. Also wenn ich mir das anschaue hier in der Mitte in diesem Kreis, wirkt irgendwie unangenehm. Aber genau das hat nichts damit zu tun, ob es eine gute Ausgangslage ist oder nicht. Also die gute Ausgangslage, in die führt dich Gott, auch wenn sie sich ganz anders anfühlt. Und dann heißt es treu sein, fest an Jesus halten, geduldig sein, trotzdem finde ich aktiv sein, indem man wachsam ist, indem man seine Umgebung auch anschaut. Verändert sich die Umgebung? Ist das überhaupt noch zuträglich für mich, für meinen Glauben? Das im Blick zu haben. Den Blick aber nicht nur um dich herum, sondern auch den Blick in sich hinein zu haben. Epheser 1,5 kennt ihr bestimmt alle, wir sind dazu berufen, Gottes Kinder zu sein. Ist dir das bewusst? Auch das ist in dir angelegt, wie in so einem Samenkorn. Ist das deine DNA? Und dann, finde ich, passieren die anderen Dinge von allein. Wir handeln auf dieser Grundlage, auf Gottes Verheißung und dann durch seinen Geist werden die Dinge Frucht bringen. Und ich bin manchmal auch dankbar, ehrlich gesagt, dass wir nicht alles sehen, was Frucht bewirkt durch das, was wir tun, was wir auch manchmal erbeten und traurig sind, wenn es nicht passiert. Weil ich glaube, es ist manchmal auch zu verführerisch, dass wir dem Hochmut verfallen, wenn wir sehen, was Gott alles durch uns bewirken kann. Und so ist auch dieses Bild sehr genial, dass wir am Ende gar nicht sehen, welche Krone eigentlich auf uns steht, weil Gott ganz genau weiß, dass wir Menschen immer wieder dazu neigen, den Boden unterm Teppich zu verlieren. Und auch da ist mir Uria ein Vorbild, der da einfach treu und beständig in seinem Dienst drin geblieben ist. Und deshalb finde ich, sind wir alle, die wir heute hier sitzen, auch solche Helden im Glauben, Samenkörner, die auf Jesus schauen und die Vervielfacher von Gottes Segen sind und sein Himmelreich bauen. Und ich bin gespannt, was da noch zum Vorschein kommt. Wahrscheinlich nur ein Bruchteil, aber Menschen nach uns werden vielleicht noch viel mehr sehen, was wir sehen durften, was dann aufgeht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir diese Gemeinde hier haben, dass sie uns erfüllt mit deinem Geist, dass sie uns zuspricht. Ich danke dir, dass du durch Menschen zu uns redest, dass das über die Jahrtausende passiert und dass dieser Uria, der zur Treue in seinem Dienst für dein Volk gestorben ist, uns heute noch so viel zu sagen hat. Du siehst, Herr, wo wir unfokussiert sind, wo wir alle möglichen Dinge gleichzeitig tun wollen, woran auch ich immer wieder scheitere, dass Dinge einfach alle auf einmal gemacht werden wollen, uns aber manchmal gar nicht gut ist, alles gleichzeitig zu tun. Herr, schenk du uns Weisheit, den Fokus auf das Wesentliche zu haben und gib du uns Treue, deinen Willen zu tun, ganz beständig, unauffällig, aber kontinuierlich. Gib du uns Kraft im Gebet, dass wir auch Menschen, die wir vor Augen haben, wo wir wissen, sie zweifeln, sie können diesen Fokus gerade nicht finden. Ich bitte dich, dass du uns zu Betern machst, die dranbleiben, die nicht locker lassen, die an den Ohren zu liegen. Und ich danke dir, dass du hörst, dass du Gebete hörst, dass du Samen kannst aufgehen lassen und dass wir auch ernten dürfen, dass wir sehen können, was Menschen vor uns gesät haben und dass wir auch dankbar immer wieder ernten dürfen und sehen können, was du für Wunder tust. Amen.